Okay, wir reden über deinen Film, deinen zweiten Dokumentarfilm. Zweiter Dokumentarfilm, du sagst gerade der erste lange. Raving Iran heißt der. Genau, vielleicht kannst du mal in ein paar Sätzen den Plot zusammenfassen. Das kannst du sicher besser als ich.
Also es geht um zwei iranische DJs, die illegale Partys in der Wüste von Persien veranstalten. Und ich bin mit ihnen beiden unterwegs. Und zwar einerseits in der Wüste und dann vor allen Dingen auch in Teheran. Und die ganze Geschichte entwickelt sich dann aber noch weiter, aber dafür muss man dann den Film sehen gehen sehen.
Inwiefern stand für dich das Drehbuch schon fest von Anfang an, weil du gerade gesagt hast, das entwickelt sich und das haben ja Dokumentarfilme so an sich, dass man vorher nicht weiß, was dann passiert. Also was war vorher schon für dich klar, was du da haben wolltest?
Also ganz ehrlich, im Grunde überhaupt nichts. Also ich wusste, mein Aufhänger waren diese Partys in der Wüste und dadurch habe ich dann auch meine Protagonisten kennengelernt und die Geschichte hat sich also während des Filmens entwickelt. Das heißt, also jedes Mal, ich war insgesamt 6 Mal im Iran und jedes Mal ging die Geschichte dann halt weiter. Also ich hatte, da gab es kein Drehbuch.
Das heißt, du hast angefangen, also hast die kennengelernt, hast gedacht, das könnte spannend sein, hast angefangen zu drehen und vor allem ja auch heimlich, kommen wir später noch dazu. Und dann, ja, dann war wahrscheinlich irgendwann auch der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das lohnt sich. Also ich mache jetzt weiter, weil hätte ja auch sein können, dass du denkst, dass, naja, da passiert nichts, das ist jetzt für mich als Regisseurin, Autorin nicht mehr interessant und vergebene Liebesmühe. Ich meine, es ist ja auch mit sehr viel Zeitaufwand und Geldaufwand verbunden.
Ja, das ist absolut richtig. Also ich wusste nie, wo es hinführt, aber ich glaube, allein die Tatsache, Underground-Partys in der Wüste vom Iran zu filmen, mit Protagonisten und auch noch ihr Leben beleuchten zu können, das hat mir so als Anfang schon gereicht. Und genau, also es hätte also durchaus, also es wäre mit Sicherheit ein anderer Film geworden, wenn sich die Geschichte auch anders entwickelt hätte oder vielleicht auch gar nicht. Aber ich hätte mit Sicherheit was draus gemacht.
Würdest du sagen, Raving Iran ist ein Musikfilm?
Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Also ich würde ihn nicht unter dem Genre Musikdokumentation unterbringen. Ich glaube, in dem Film geht es um sehr viel mehr als Musik.
Aber ja auch um Musik, ne? Also das ist ja im Prinzip das, ja, so Topos oder das, worum sich alles eigentlich ein bisschen dreht. Also ich frage deswegen, weil ich habe den Film ja gesehen und habe mit mehr Musik gerechnet und habe dann hinterher festgestellt, hoppla, geht ja gar nicht so stark um jetzt diese Techno-Kultur oder diese Techno-Szene, sondern das ist, ja, es geht halt eher um das Schicksal der beiden Protagonisten eher. Die
Genau, es
Musik
geht
kommt
eigentlich
dann auch,
darum.
ist gar nicht so im Mittelpunkt.
Ja, es ging mir eigentlich auch mehr darum, so das Gefühl einer Generation aufzuzeichnen im Iran und vor allen Dingen einer Generation, von der wir im Westen so wenig wissen. Und ja, zu versuchen, dieses Lebensgefühl, das sie dort drüben haben, einzufangen. Und ich glaube, der Kern der Geschichte, das ist eher das Streben nach Freiheit, gleichzeitig gepaart mit Illusionen und Träumen.
Die haben ja so eine eigene Art, damit umzugehen, mit diesem restriktiven Regime. Also im Prinzip kann man sagen, die führen so eine Art Doppelleben, die Leute. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, absolut. Also die Bevölkerung hat sehr viele Wege gefunden, mit den Repressionen umzugehen. Und diese Parallelwelt ist sehr groß. Es findet halt einfach alles hinter verschlossenen Türen statt.
Und alle wissen es im Prinzip, ne? Also es gibt ja diesen Leitsatz, das Regime liebt es, angelogen zu werden.
Genau. Also das ist also also du kannst natürlich nicht tun und lassen, was du willst. Das ist völlig klar. Aber du hast schon, wenn du einmal im Iran bist und jetzt sagen wir mit den jungen Leuten herumziehst, hast du häufig nicht das Gefühl, dass es sehr viel anders ist als bei uns. Aber es ist natürlich dadurch sehr limitiert, weil du nichts öffentlich ausleben kannst. Es ist einfach eine andere Art von Freiheit, aber ja.
Macht die Illegalität das nicht vielleicht sogar noch reizvoller?
Ja, ich glaube zum Teil schon. Aber das ist, glaube ich, diese Illegalität, die würde uns wahrscheinlich mehr reizen, weil wir das andere gewöhnt sind. Aber ich glaube, diese Illegalität ist natürlich für die jungen Menschen im Iran Normalität. Das heißt, ich glaube, diesen richtigen Kick verspüren sie nicht mehr.
Und es gibt ja sehr strenge Regeln, nehme ich mal an. Also nicht Regeln von außen gesetzt, sondern die Leute sich dann selber setzen, damit das eben funktioniert. Also man darf sich natürlich nicht erwischen lassen. Zwar wissen die Obrigkeiten grob Bescheid, aber trotzdem wird ja nicht übertrieben, ne? Also man macht es ja dann doch sehr heimlich und weiß nicht, zum Beispiel bei Für Frauen ist es ja nochmal ein ganz besonderes Thema. Also da müssen dann immer irgendwelche Mäntel oder Kopftücher bereit liegen, die sie dann, wenn eine Kontrolle kommt, sofort sich überziehen können. Also die haben ja auch intern, haben die jungen Leute ja dann auch, ja, gibt es Regeln. Wie kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen, weil du hast es ja vor Ort live gesehen. Also sind ich stelle mir das auch vor, dass die da schon so wahnsinnig routiniert einfach sind bei diesen Partys, was man tun und lassen darf und wie man im Not, im Ernstfall dann sich verhält.
Ja, für sie ist es halt, also für sie ist das Normalität. Das ist einfach, also ich glaube, die hinterfragen das gar nicht groß. Also zum Beispiel, wenn du zu irgendeiner Privatparty gehst, zu jemandem nach Hause. Also es ist ganz normal, dass es da halt einen Umkleideraum gibt. Das heißt, wenn die Girls reinkommen, dann werden halt alle erstmal in diesen Umkleideraum, also gehen in diesen Umkleideraum und ziehen sich dann halt erstmal Mantel und Kopftuch ab. Und darunter ist also im Grunde genau das, was wir auch kennen, also High Heels, Miniröcke, ja, Partykleidung. Aber dieser Akt des in diesen Raum gehen und sich umziehen, ich glaube nicht, dass das, also es ist ja nichts Besonderes für sie. Macht das Sinn?
Ja,
Ja.
aber für dich war es dann was Besonderes und du hast denen das ja vielleicht auch gespiegelt. Wie war das für die dann, wenn du von außen kommst und sagst, hoch, bei uns wäre das nicht nötig oder warum macht ihr das?
Aha, nee, ich glaube, nee, so weit ist es überhaupt nicht gekommen. Ich war zwar immer dabei, aber ich war da ja nicht die Journalistin, die Szene aufgewühlt hat.
Also,
Du hast nicht
weißt
so
du, wie ich
viele
meine?
Fragen
Also,
gestellt, einfach. nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also, ich bin jetzt bei den Partys. Also, ich war völlig unauffällig immer im Hintergrund und war einfach die Freundin von meinen beiden Protagonisten.
Was ist das Problematische an dieser Musik für die iranische Führung?
Oh, das kannst du mich nicht fragen. Das weiß ich nicht. Das ist so ein komplexes Thema.
Also es geht grundsätzlich um westliche Musik, ne? Also die ist an sich
Ja, also
problematisch.
überhaupt westliche Kultur generell. Es geht auch, also es sind natürlich auch Filme und Theater. Also das ist alles, was zensiert.
Weil, also ich habe mir gedacht, gerade elektronische Musik kommt ja meistens ohne Text aus und ich hätte mir vorstellen können, dass gerade die Texte dann eben schwierig sind, je nachdem, was da besungen wird, wenn es um Sex und Drogen geht.
Ich glaube, es geht darum, dass also das Kernproblem ist Vergnügen. Und ich glaube, um deine eigenen Ideen als Staat durchzusetzen, versuchst du natürlich jegliche Art von Macht anzuwenden, um andere Kräfte zu limitieren. Und ich glaube, Vergnügen ist eine sehr große Kraft.
Und eben dann auch die Bedrohung für das
Ja,
Regime.
ganz genau. Also es ist eine Bedrohung für das Regime.
Das Projekt von Anoush und Arash heißt ja Blade and Beard. Klinge und Bart, oder?
Genau, Blade and Beard.
Und da kommen Texte drin vor. Also ich habe jetzt eben gesagt, Techno kommt eigentlich ohne Text aus, aber also da wurde gesungen. Weißt du, was da gesungen wurde, worum es da ging?
Nee, leider nicht. Nee, das weiß ich nicht. Ich kenne seine ihre neuesten Werke kenne ich noch nicht.
Das wäre mal, also würde mich mal interessieren,
Ja, das würde mich jetzt auch
also ob es da jetzt einfach nur so ein
interessieren.
Liebesgedusel ist, was
Müsste ich
man
aber
sehr häufig
fragen,
hat.
wahrscheinlich so die typischen House-Vocals.
Was passiert, kommen wir nochmal zu den illegalen Partys.
Ja.
was würde passieren oder was passiert, wenn man dann doch erwischt wird? Welche Sanktionen drohen da?
Ich glaube, das große Problem des Staates ist die Willkür. Also du weißt es einfach nicht. Also es kann alles sein von, die Polizei kommt einfach in die Haustür und du gibst ihnen ein bisschen Geld und sie gehen wieder, was relativ häufig vorkommt, bis zu, wie man ja auch im Film sieht, Gefängnis. Und ich glaube, das war erst vor kurzem, dass in Teheran wurde eine Studentenparty ausgehoben und die ganzen jungen Leute wurden zu 99 Peitschenhieben je verurteilt.
Werden die Urteile vollstreckt in der Regel?
Ja, ich denke schon.
Das hat natürlich dann einen großen Abschreckungseffekt. Kann ich mir vorstellen.
Also wenn ich mir so die, ja, wenn ich mir jetzt so die Partylandschaft in Teheran anschaue, würde ich sagen, eher nicht. Ich glaube, da ist der Wunsch nach Freiheit in einem normalen Leben größer.
Inwiefern ist es für Frauen noch riskanter, da erwischt zu werden? Also blüht denen dann noch mehr an Sanktionen?
Oh, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
Oder ja, vielleicht auch mehr gesellschaftliche
Ja.
Ächtungen.
Ah, das ist so, das ist wirklich sehr komplex, weil dann kommt es wieder darauf an, aus welcher Klasse du kommst und was sind deine familiären Hintergründe. Also du kommst aus einer traditionellen Familie oder eher modern orientiert oder westlich orientiert. Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Ja.
Wie sieht es denn aus mit Drogen und Sex? Kriegt man da was mit? Passiert da was?
Oh, da möchte ich mich nicht drüber äußern. Das ist wirklich recht heikel.
Man kann sich es ungefähr vorstellen, nach dem, was du jetzt eben erzählt hast. Also es ist natürlich auch ein
Sagen
sehr
wir so,
schmaler
die,
Grat, ja.
ja, ich würde sagen, die Anatomie der Partys unterscheidet sich nicht groß von den hiesigen.
Gut, dann wissen wir Bescheid.
Ja.
Denunziation, das ist auch noch so ein Stichwort, das mir eingefallen ist.
Sag
Also
nochmal, entschuldige.
Denunziation, also dass Leute das verraten oder an Behörden anzeigen, dass da eine Party stattfinden wird, ist das ein Thema? Also dass halt in Anführungszeichen irgendwelche Spitzel da sich untermischen und das Partyvolk und das dann
Nee,
anzeigen.
das habe ich noch nie gehört. Das ist mir noch nicht zu Ohren gekommen.
Und dann eben umgekehrt Bestechung, ne? Also dass man ja Leute
Also Bestechung ist gang und gäbe.
schon, ja, also hast du gerade beschrieben mit der Polizei, aber dass man so die eigenen Leute ein bisschen im Zaum hält, dass die nicht auf dumme Gedanken kommen, das nach außen zu tragen. Also
Ja, nee, das, also da, nee, ich glaube nicht. Also da gibt es mit Sicherheit Einzelfälle, aber. Ich glaube, das hat kein Ausmaß jetzt wie in der DDR zum Beispiel.
ja, kommen wir noch mal ein bisschen jetzt zum Plot selber. Also Anoush und Arash, die kommen ja dann, die werden eingeladen nach Zürich zu einem sehr bekannten Festival für elektronische Musik. Die bekommen dann auch irgendwann endlich das Visum, um in die Schweiz einzureisen. Wie war das? Du hast die ja dann begleitet. Du lebst ja selber in der Schweiz, glaube ich.
Ja.
Wie war das für die, da anzukommen? Also vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer beschreiben, weil ich, ja, man stellt sich's halt so vor, man kommt da jetzt aus so einem Land wie dem Iran in den Westen und dann zu so einem Festival, das muss ja auch ein krasser Kulturschock für die sein.
Also da müsstest du sie natürlich am besten selber fragen. Aber ich meine, das, was ich so mitbekommen habe und das, was man vor allen Dingen auch nachher im Film sieht, bleibt eigentlich diese Euphorie, die man ja erwartet, vor allen Dingen, wenn man den Anfang vom Film sieht, bleibt eigentlich aus. Also ich glaube, dass diese ersten Stunden und Tage, die waren eigentlich nur geprägt von Nervosität und ja, und auch so recht beunruhigt wirkten beide. Aber ich glaube, es lag natürlich auch daran, weil sie einen riesigen Auftritt hatten. Und sie sind zwar jetzt schon seit Jahren DJs, aber im Iran spielst du dann halt vor deinen, weiß ich nicht, 40, 50 Freunden. Und dann plötzlich vor so einer Halle zu stehen mit, weiß ich nicht, 200, 300, 400, 500 Leuten, ist dann wirklich, ich glaube, es ist dann einfach nochmal was anderes.
Und man stellt sich ja trotzdem positiv vor, oder? Also Nervosität,
Ja.
klar, aber trotzdem so eine totale Euphorie, so stelle ich mir das vor.
Ja, aber es ist natürlich, du bist natürlich auch nicht direkt Teil von all dem. Also das ist, ich glaube, in so eine Szene oder jetzt, ja, in so eine Szene musst du ja erstmal reinwachsen. Ich glaube, ja, sie zum Teil haben sich schon recht unwohl gefühlt. Sie haben zwar dann neue DJ-Freunde kennengelernt und so, aber irgendwie, ja, das war schon doch alles zu anders.
Habt ihr da viel kommuniziert drüber? Also hast du mit deinen Protagonisten wenigstens einen intensiven Austausch gehabt? Weil wenn ich dir jetzt die ganzen Fragen stelle, die vielleicht kannst du gar nicht beantworten, wie es für sie genau war.
Ja, nee, eigentlich nicht. Nee, das ging auch alles so schnell und ich spreche kein Farsi. Ich habe also nie irgendwas von dem verstanden, was sie so untereinander gesprochen haben, was häufig ein Vorteil war, weil ich, wie man auch im Film sieht, zum Teil sehr intime Szenen haben, die sich einfach so vor der Kamera entfaltet haben, weil sie dann, glaube ich, auch immer wieder vergessen haben, dass ich natürlich das ganze Footage irgendwann übersetzen werde. Aber ja, ich habe natürlich auch dadurch häufig auch nichts mitbekommen. Also was jetzt so lief oder wie beunruhigt sie zum Beispiel waren oder was auch die Pläne waren. Also das war eher, ja, eher getrennt.
Hast du eine Vermutung, was der Film jetzt mit ihnen macht? Also ob der irgendeine Veränderung für sie herbeiführt? Jetzt im Zuge auch dieser ganzen, diesen ganzen Presserummel und die öffentlichen Auftritte, die es geben wird?
Also ich glaube, der Film, also sie haben mittlerweile ihre Aufenthaltsgenehmigung, aber das ist natürlich unabhängig vom Film gelaufen. Aber der Film unterstützt sie natürlich sehr in ihrer Ambition, jetzt aufzulegen und also jetzt professionelle DJs in Europa zu werden. Und das ist wirklich fantastisch. Also sie haben jetzt durch den Film, sind sie recht bekannt geworden und ja, also die Auftritte, die häufen sich.
Ja, also insofern ist das ja eigentlich eine ganz schöne Geschichte für Sie.
Ja, sehr. Definitiv.
So eine kleine Erfolgsstory. Werden Sie denn in Deutschland in Ruhe gelassen? Also ja, auch von so, weiß nicht, iranischer Geheimdienst. Ich meine, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die jetzt nicht wirklich interessant, weil sie jetzt nicht konkret politisch arbeiten. Aber haben Sie
Nee.
Ihre Ruhe oder haben Sie immer noch ein bisschen Angst?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, Angst haben sie keine mehr und ich wüsste jetzt auch nichts davon, dass jetzt, sagen wir mal, der
Ja,
Iran
vielleicht zum
irgendwie mit ihnen
Schluss
in
noch so ein
Kontakt
bisschen
getreten
über
ist.
die Dreharbeiten selber. Ich meine, du bist eine Frau. Wie ist es, als Frau im Iran Filme zu machen?
Also ich habe eigentlich das Gefühl, es war ein großer Vorteil, eine Frau zu sein, weil ich war immer so das Smiling Girl on the Backseat. Also einfach die harmlose Touristin, die an allem interessiert ist und ihre Kamera irgendwie auf dem Schoß hatte und interessiert aus dem Fenster geschaut hat. Aber natürlich war, also der ganze Dreh und die Drehbedingungen waren natürlich hochkompliziert und mussten bis ins Detail durchgeplant werden. Also es war nicht ganz einfach. Und genau, ich hab auf so einer Touristenkamera gedreht. Also, das weiß nicht, ob den Zuhörern das was sagt. Die nennt sich Canon 5D. Das ist halt so eine kleinere, so kompakte
Die kann man so in
SLR.
einer Faust quasi, also so mit der Hand umschließen, oder?
Nee, das ist schon so eine, wie sagt man auf Deutsch, so eine Spiegelreflexkamera. Genau, also aber nichts Größeres. Und dann habe ich, ich glaube ungefähr 30 bis 40% ist auf einem Smartphone gedreht.
Ist das ein spezielles Smartphone gewesen oder
Nee, es
stinknormal?
war ein iPhone.
Okay.
Aber ich hab da so eine spezielle Software benutzt, die. Ja, das ist so eine Spionagesoftware, die man sich so runterladen kann.
Ja, also es wurde viel heimlich gedreht mit versteckter Kamera. Also das ging ja auch aus diesen Pressetexten schon
Genau.
hervor. Ja, stelle ich mir auch ganz interessant vor. Auch für dich.
Ja.
Also irgendwo immer in diesem Spannungsfeld dich zu bewegen permanent und die Angst erwischt zu werden, auch wenn du da dann jetzt vielleicht als Frau aus besagten Gründen gewisse Vorteile hattest und jetzt nicht so ja, rabiat durchsucht wurdest, vielleicht immer und
Ja, ich
abgetastet.
hatte, also diese Angstfrage, ich glaube, das ist im Endeffekt eine Persönlichkeitsfrage. Und ich bin, also, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das normalerweise durch. Und je härter es wird, umso mehr will ich das dann auch. Ich glaube, das ist zwar vielleicht im Endeffekt recht menschlich, aber mir sehr ausgeprägt. Deswegen, also, das hat sich nie, also diese Frage des Aufhörens oder jetzt aus Angst aufzuhören, hat sich nie gestellt. Und ich habe also auch wirklich vorgesorgt, zum Beispiel jetzt mit der Kamera. Ich hatte verschiedene Speicherkarten. Ich hatte Speicherkarten mit Touristenbildern. Dann hatte ich Speicherkarten für das Filmmaterial. Und sobald ich öffentlichen Raum betreten habe, habe ich halt diese Touristenbilder in die Kamera getan und die Speicherkarten mit dem Footage in meinem BH versteckt. Und das heißt, also jetzt bei jedes Mal, wenn die Polizei uns angehalten hat, konnte ich halt einfach so meine Touristenbilder vorzeigen zum Beispiel.
Kam das häufiger vor?
Ja, das kam häufiger vor, definitiv, ja.
Und die heiklen, die interessanten Aufnahmen, wie hast du die dann nach Europa gebracht?
Ja, das war noch so eine kleine Hürde, die zu nehmen war. Ich habe Festplatten verspiegeln lassen und habe auf diesen Festplatten das Filmmaterial versteckt und obendrauf so Touristenbilder draufgetan und habe diese Festplatten iranischen Studenten mitgegeben, die im Ausland studieren. Und die sind dann mit den Festplatten, was weiß ich, nach London oder Paris oder Rom geflogen und von da aus habe ich sie dann zurück nach Zürich kuriert.
Okay, und es ist alles heil angekommen oder ist auch was verloren gegangen?
Nee, alles heil angekommen. Aber ich habe sie natürlich wohlweislich vorher gespiegelt. Das heißt, also ich hatte im Iran immer noch eine Kopie von dem jeweiligen Material.
Hast du eigentlich schon Ideen für neue Projekte? Also du hast gerade gesagt, dass sich das so reizt, wenn es schwierig ist. Kann man sich jetzt noch viele verschiedene andere Sachen vorstellen, was vielleicht noch schwieriger wäre, einen Film zu drehen?
Ja, Saudi-Arabien. Ja, nee, ich hab schon Ideen, aber das ist jetzt noch nicht so ausgegoren.
Okay, aber du bist ja jetzt auch erstmal mit dem Film so voll auf Tour, geht ja bald los.
Ich wollte
also
sagen, genau. Kann man entschuldige, ja.
Ja, Ende September ist dann offiziell Filmstart in den deutschen Kinos. Ja, erzähl mal ein bisschen, was geht gerade ab? Also ein Interview nach dem anderen und dann jetzt demnächst die öffentlichen Vorführungen, ja, was erwartet dich?
Ja, es ist unglaublich. Also es ist unglaublich, wie dieser Film aufgenommen wird. Wir haben jetzt, also abgesehen von den ganzen Festivals, die jetzt seit April laufen, also ich habe jetzt, glaube ich, bis Ende Jahr habe ich knapp 50 Festivals, habe ich jetzt Kinostart in Deutschland, Ende September, dann in der Schweiz Kinostart, 20. Oktober. Ja, und natürlich sehr viel Medieninteresse. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und heute Abend ist der Deutsche Nachwuchsfilmpreis. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt, weil wir sind nominiert. Ja, schauen wir mal. Und ja.
Ja, sehr erfreulich. Freut mich für dich.
Ja.
Und ja, es ist ja auch, das ist, hast du ja schon gesagt, dein erster langer Dokumentarfilm und gleich, also damit dann gleich so ein Volltreffer zu landen.
Ja.
Hast du dir die Messlatte selbst hochgelegt, wahrscheinlich?
Ja, ich meine, du weißt nie, was passiert. Du weißt ja nie, was, wo der Film im Endeffekt so einen Platz findet. Aber ich glaube, wir haben da doch so den Nerv und den Zeitgeist getroffen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Thema ist ja auch wirklich in vielerlei Hinsicht interessant, auch für viele verschiedene Gruppen. Also seien es die rein Musikinteressierten oder dann eben die politisch Interessierten.
Ja. Nein, und ich bin total froh, weil ich meine, einer der Gründe, warum ich diesen Film machen wollte, war einfach, endlich mal einer Generation eine Stimme und ein Gesicht zu geben, die im Grunde so medial total vernachlässigt sind. Und ich glaube auch nur so, indem du halt diesem Gegenpol zu diesem repressiven Staat eine Stimme gibst, kannst du dieser jungen Generation auch Kraft und Macht geben.
Das ist auch ein recht großer Bevölkerungsanteil, oder? Diese junge Generation.
Ja, absolut. Ja. Also ich kann das natürlich jetzt nicht in Zahlen sagen, aber ja, also wenn du im Iran bist, hast du schon das Gefühl, den Großteil des Landes oder was ich da erlebt habe, davon wissen wir alle überhaupt nichts und bekommen gar nichts mit.
Gut, Susanne, ich bin soweit mit meinen Fragen durch. Erstmal schon mal tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auf jeden Fall viel Erfolg.